Was ist denn eigentlich ein Risiko, also historisch-semantisch gesehen? Was wird überhaupt als riskant verstanden?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, denn genau das verändert sich im Lauf der Debatte zur Kernenergie. Also zunächst mal kommt die Risikoforschung im Grunde überhaupt erst mit der Kernenergie auf und das kommt aus Versicherungswesen sozusagen, dieser Begriff. Und dann überlegt man sozusagen Schadenshöhe mit Risikowahrscheinlichkeit zu multiplizieren. Das hat so ein sehr mathematisches Verständnis von Risiko. Und das verändert sich dann im Lauf der Auseinandersetzung mit Kernenergie und in dem Fall, wo dann auch Risiko zu einer Realität wird. Also Unfälle von Kernenergie werden dann teilweise wahrgenommen als ein theoretisches Risiko, das zu einem praktischen Risiko wird. Das heißt, da verändert sich in der öffentlichen Wahrnehmung das Verständnis von Risiko.
Das Beispiel des Kernkraftwerks Stade haben Sie ja vermutlich nicht zufällig gewählt. Was war denn neben den ohnehin überall vorhandenen Risiken von Atomkraftwerken, also in jedem Atomkraftwerk sind ja potenziell die gleichen Risiken sozusagen vorhanden, in Stade in der öffentlichen Diskussion zum Beispiel besonders interessant?
Das Auswahlkriterium für Stade ist, es ist also einer von mehreren Fällen, die ich mir ansehe, und es ist der erste, den ich jetzt davon tatsächlich praktisch angesehen habe. Und das Auswahlkriterium war, dass Stade ein Ort ist, der sehr ruhig ist. Also es gibt in Stade keine große Debatte zur Atomenergie, wie sie in anderen Orten gibt. Und die wurden bislang vor allem untersucht, während diese Orte, wo nichts passiert, völlig aus dem Blick der Forschung rausgefallen sind. Deswegen habe ich mir Stade angesehen. Und das Spannende an der dortigen Debatte ist, dass es im Grunde einen Bruch gibt in der Risikodebatte, der am Ende der 70er Jahre liegt. Und vorher gibt es letztlich keine Risikodebatte, wie man sie heute verstehen würde, also als Risiken der Atomenergie, sondern zwei Risikobegriffe im Grunde. Der eine ist ein wirtschaftlicher, wo es mehr darum geht, was riskieren wir, wenn wir kein Atomkraftwerk bauen? Oder welche Chancen verpassen wir dann? Und der zweite ist dann tatsächlich ein fachlich-technischer Risikobegriff, wo es darum geht, welche Nebenwirkungen könnte dieses Atomkraftwerk haben, welche hat es im laufenden Betrieb und so weiter, was riskieren wir damit. Das ist allerdings alles sehr ruhig und ab 78, 79 bricht das dann. Und von da an werden die potenziellen Risiken eines Reaktorbruchs, eines Druckbehälterbruchs, um genau zu sein, thematisiert mit verheerenden Auswirkungen. Da gibt es dann ziemlich große Katastrophenszenarien. Und das rührt daher, meiner Ansicht nach zumindest, dass es da einen Vertrauensbruch gibt in der Beziehung zwischen der Bevölkerung vor Ort, beziehungsweise einigen Teilen dieser Bevölkerung und dem Betreiber der Anlage, beziehungsweise der Landesregierung.
Gibt es dafür irgendeinen konkreten Anlass?
Ja, der Betreiber, die Betreiberfirma des Kraftwerks möchte ein Zwischenlager vor Ort errichten und beantragt das in Hannover, ohne vorher vor Ort das kundzutun. Also noch nicht mal gegenüber der lokalen Verwaltung, woraufhin alle sehr empört sind für einige Wochen.
Was ja ein bisschen ironisch ist, denn jetzt, da Stade ja abgerissen wird, müssen ja die radioaktiven Abfälle auch irgendwo zwischengelagert werden. Es gibt ja auf dem Gelände des Atomkraftwerks selbst ein genehmigtes Zwischenlager.
Genau, das ist auch genau der Punkt. Also es gibt dann eine Debatte, die sagt, okay, eigentlich müssen wir so ein Zwischenlager auch akzeptieren. Wir profitieren ja auch von dem Atomkraftwerk und können dann ja nicht verlangen, dass der Müll woanders hinkommt und wir sozusagen damit nicht belästigt werden. Was tatsächlich dann eben für diese Aufregung vor Ort sorgt, ist der Umstand, dass man vor Ort nicht informiert wurde. Also es geht tatsächlich um dieses Übergangenwerden und das
Ja.
verändert die Debatte.
Es ist ja so, dass man vermuten könnte, dass mit dem Unfall in Tschernobyl der große Umschwung oder die große Veränderung in der Debatte eintritt. Das ist in Stade nicht so, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Sonderfall, aber auch in Stade wird es ja Auswirkungen des Tschernobyl-Unfalls auf die Debatte gegeben haben.
Genau, also vor allem lässt Tschernobyl die Kreise derer, die kritisch argumentieren, wachsen. Es ist meiner Ansicht nach keine wirkliche qualitative Veränderung in dem Sinn, dass es einen neuen Punkt aufbrächte, aber es lässt einfach mehr Leute kritisch diskutieren. Wir können ja zum Beispiel auf der bundespolitischen Ebene sozusagen sehen wir die SPD, die unter Schmidt ja noch vollkommen für die Atomenergie stand und Kraftwerke durchgesetzt hat, auch gegen Widerstand in der eigenen Partei. Und dann mit Tschernobyl sich zumindest auf den Landesebenen aktiv in die Gegnerschaft bewegt. Und das passiert auch auf dem kleinen Level. Also wir haben einfach viel mehr Leute, die sich aktiv gegen Atomenergie stellen und dagegen positionieren. Allerdings ist das eben nicht neu, sondern es gibt diese Debatten vorher schon. Und es gibt auch Statistiken zu Meinungsumfragen in den USA, wo man sehr deutlich sieht, dass die Stimmung gegen die Atomenergie schon länger am Steigen ist, sozusagen, wenn man das so ausdrücken möchte. Und Tschernobyl beschleunigt das noch, aber ändert nichts an der Grundtendenz.
Wenn Sie jetzt gerade schon das Ausland bzw. die USA ansprechen, was mich noch interessieren würde, ist, dass ich den Eindruck habe, in anderen Ländern gab und gibt es keine so starke und so gesellschaftlich breite Anti-AKW-Bewegung wie in Deutschland. Lässt sich das auch mit unterschiedlichen Risiko, ich nenne es jetzt mal Kulturen, erklären? Beziehungsweise, was ist denn vielleicht das spezifisch Deutsche an der Risikodebatte? Also, wenn Sie die USA ansprechen und sagen, dass da die Stimmung sich auch verändert, kann man ja trotzdem beobachten, dass es längst nicht so breit diskutiert wird wie in Deutschland.
Das ist jetzt sozusagen ein bisschen der Blick von heute zurück. Also tatsächlich entsteht die Atomenergiekritik mehr oder weniger, was auch die Umweltbewegung da angeht, entsteht eigentlich in den USA. Und vor allem als Diskurs unter Wissenschaftlern, der sich dann auch im politischen Bereich und bei Initiativen äußert. Wir haben da den Rod Nader, der ist da aktiv, und es gibt einige Abweichler innerhalb der Wissenschaftlerzunft sozusagen, die auf Risiken hinweisen. Und das schwappt mehr oder weniger nach Europa rüber. Und in Deutschland gibt es einen sehr fruchtbaren Boden, vielleicht kann man es so nennen, wo es ankommt. Also wir haben dann verschiedene Bürgerbewegungen, die sich gut mobilisieren können und die gegen einen Staat stehen, der anders als zum Beispiel in Großbritannien sehr stark versucht, seine Pläne durchzusetzen, was die Atomenergie angeht. Also in Großbritannien gibt es immer wieder auf Gegenbewegungen so Reaktionen wie: Wir reden jetzt mit denen und vielleicht lassen wir das dann auch mal mit unserem Projekt hier sein und machen es woanders. Und dann kommt gar keine so richtige Gegenbewegung zustande. Und hier gibt es Konflikte, die sehr viel Aufmerksamkeit hervorrufen und das Ganze eskalieren lassen. Und daraufhin entsteht dann mehr oder weniger eine immer größere Bewegung, die sich auch vernetzt, weil eben die lokalen einzelnen Widerständler sozusagen allein nicht ankommen gegen das, was ihnen der Staat entgegenhält. Deswegen gibt es dann Vernetzungen und das Ganze eskaliert. Ob das ein wirklich anderer Risikobegriff ist, würde ich bezweifeln. Er eskaliert nur mehr. Also die Debatte eskaliert mehr.
Stade ist ja nun deutlich vor der Katastrophe von Fukushima vom Netz gegangen, nämlich 2003. Und dennoch die Frage, ja, wie sehen Sie die Debatten um die Risiken von Atomkraft in der schwarz-gelben Regierung, beziehungsweise seit dem Ende von einer SPD-Regierungsbeteiligung? Der Atomkompromiss wurde ja heftig in Frage gestellt, dann kam Fukushima und in Baden-Württemberg unter anderem deshalb ja auch die Grünen an die Macht. Mich würde interessieren, wie sich sozusagen nach dem ja eigentlich sagen, den Atomausstieg sehr langsam, sehr ja, vorteilhaft für Konzerne, aber immerhin den Atomausstieg der rot-grünen Regierung, der dann feststand, wenn man den wieder in Frage stellt, was hat sich da an der Debatte verändert vielleicht?
Also beim Infragestellen des Aufstiegs oder beim Wiedereinsetzen des Aufstiegs sozusagen?
Das, sozusagen das Zurückrudern von Merkel nach Fukushima, das wurde dann ja mit einer gewissen Genugtuung betrachtet. Aber mich hier würde interessieren, was es wieder salonfähig gemacht hat, zu sagen, wir bleiben vielleicht doch dabei.
Also bei der Atomenergie. Naja, also bei allem, was ich jetzt sozusagen sage, über Gegner gilt immer, die sind in aller Regel nicht die Mehrheit. Und wenn, selbst nach Tschernobyl, dann nur für kurze Zeit und keine sehr, sehr große Mehrheit. Also die Meinungsumfragen sind immer ziemlich gespalten, auch wenn das Wort jetzt vielleicht im Kontext etwas komisch klingt. Es gibt eine Gruppe, die klar gegen Atomenergie ist, es gibt eine Gruppe, die dafür ist, die ist etwas kleiner, und es gibt eine ziemlich große Gruppe, die, sagen wir mal, nach Katastrophen dagegen ist und ansonsten keine erklärte Meinung hat oder tendenziell dafür ist, weil wirtschaftliche Erwägungen hinzukommen und so weiter. Und das heißt, letztlich ist tatsächlich die Bundesregierung und ihre Haltung nicht unentscheidend. Und von daher ist Fukushima wie bei Tschernobyl, diesem Effekt, dass plötzlich das Risiko irgendwie greifbar zu werden scheint, da vermutlich ein wichtiger Aspekt.